Genau. Achso, geht schon. Mein erster Gedanke zum Thema Freude, wie ich mich so vorbereitet habe auf heute, war, dass wir Menschen tendenziell das Glück suchen. Ja, ich war auch mal bei einer Therapeutin, das ist schon einige Jahre her, die hat mich dann auch gefragt, ja, bist du glücklich? Und mir wird aber immer mehr klar, dass es gar nicht um dieses Glück geht als oberstes Ziel, sondern um die Freude, auch die Lebensfreude, die wir in einem Leben mit Gott haben können. Ja. Weil dieses Glück ist für uns Menschen so ein Ideal geworden, nach dem wir streben. Aber oft hängt dieses Glück sehr von uns selber ab, ja. Dass wir, keine Ahnung, Besitz haben, dass wir Geld haben, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir Urlaube machen und so weiter. Ja. Das sind lauter Dinge, die wir so anstreben und die uns dann hoffentlich glücklich machen. Aber was passiert, wenn dieses Glück halt von Umständen abhängig ist, ja? Wenn der Urlaub platzt oder wenn das mit dem Job nicht so funktioniert, solche Sachen. Ja. Und oft ist das Glück dann so rasch verflogen und wir sind dann vielleicht traurig oder gar verzweifelt, weil es eben nicht so klappt, ja, oder geklappt hat. Ja. Aber die Freude, die wir haben können in Gott, in Christus, ist auch ist viel stärker und tiefgreifender. Das ist diese stille Zuversicht und diese Gewissheit, dass Gott uns liebt und in unserem Leben halt auch wirkt, ja. Egal, was geschieht oder wie die Umstände sind. Also der große Unterschied, das Glück hängt oft von den Umständen ab, während die Freude dagegen über diesen Umständen steht. Und diese Freude, die beruht auf Christus und die bringt dann die eigentliche Erfüllung, die wir uns so sehr wünschen. Im Psalm 16, Vers 11 steht ein schöner Vers dazu. Da steht, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ja, dieses ewige Glück, das wir eben aus dieser Beziehung zu Gott finden. Und ewiges Glück, das ist dieses Glück, das eben nicht von unserem Streben abhängt oder von unseren Umständen abhängt, sondern das ewig währt und auch in den schlechten Umständen währt. Ja. Ich möchte gerne einen Blick auf einen dieser drei Verse werfen heute, die uns die Leute vom Campus für Christus geschickt haben. Nämlich diese Aufforderung von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Freut euch, noch einmal sage ich euch, freut euch. Ja? Es gibt andere Übersetzungen, die sagen, freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist die Luther-Übersetzung. Oder freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja? Und der Paulus macht hier keine Bitte oder keinen Vorschlag, sondern ist eigentlich ein Befehl oder eine ganz klare Aufforderung. Freut euch. Und er sagt es gleich zweimal. Das heißt, es war wichtig. Ja, er hat da scheinbar in der Gemeinde eine Not gesehen und hat das gleich zweimal gesagt, hintereinander. Ja, freut euch. Und nochmal sage ich es euch, freut euch. Ja. Und wahrscheinlich sieht auch bei uns Gott eine Not, weil uns hat er es auch zweimal sagen müssen. Mhm. Ja, er hat es bei uns auch klar und deutlich wiederholt. Freut euch. Ja? Mhm. Ja, diese Aufforderung dazu. Und der Paulus sagt eben, wir sollen uns alle Wege freuen. Also was auch immer geschieht. Und die Frage ist, kann man das? Ist das möglich, dass man sich freut, was auch immer geschieht? Ja? Aber der Paulus fragt die Gemeinde nicht, ob man das kann oder ob sie das können, sondern er befiehlt es ihnen. Mhm. Ja? Also können wir daraus schließen, dass es möglich ist. Weil der Paulus war ein erfahrener Jesus-Nachfolger und er hat sogar aus dem Gefängnis einen Freudenbrief geschrieben. Mhm. Ja? Ich möchte euch da kurz was dazu vorlesen. In meiner Bibel hier gibt es immer so eine Einleitung zu einem Kapitel. Und da steht, ich lese nur einen kurzen Absatz davon vor, zu diesem Thema Freudenbrief, ja, den der Paulus da geschrieben hat. Der Brief an die Philipper ist der Freudenbrief des Apostels Paulus. Für ihn war die Gemeinde dieser mazedonischen Stadt eine große Ermutigung gewesen. Die Christen in Philippi hatten eine ganz besondere Beziehung zu ihm und so schrieb er ihnen einen persönlichen Brief als Ausdruck seiner Liebe und Zuneigung. Die Philipper selbst waren ihm eine große Freude. Freude kennzeichnet diesen Brief auch insofern, also die wahre Freude des christlichen Lebens, betont. In den 4 Kapiteln erscheint das Konzept des Sich-Freuens oder der Freude 16 Mal. Der ganze Brief atmet diese positive Botschaft, die in der Aufforderung gipfelt: Freut euch im Herrn. Ich betone es nochmal: Freut euch. In seinem Dienst für Christus erlebte Paulus schreckliche Armut ebenso wie überreiche Fülle und auch die ganze Bandbreite dazwischen. Diesen freudigen Brief verfasste er sogar im Gefängnis. Paulus hatte gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein und echte Freude zu empfinden. Er konzentrierte seine ganze Aufmerksamkeit und Energie darauf, Christus zu erkennen und ihm zu gehorchen. Das heißt, auch in den schwierigen Situationen, an den schwierigen Tagen, in den schwierigen Zeiten, all diese Dinge sollen kein Grund sein, die Freude zu verlieren. Ja? Und ich habe auch hier drinnen, ich glaube, es war hier drinnen oder in irgendeinem Kommentar habe ich gelesen, diese Aufforderung heißt nicht, freu dich im Glück, freu dich in der Not, freu dich in der Arbeit, freu dich in deiner Freizeit, freu dich in der Trauer, sondern im Glück, in der Not, in der Arbeit, in der Freizeit, in der Trauer, freu dich im Herrn. Mhm. Ja, das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Ja? Ob wir uns, an was wir jetzt die Freude haben, ja? Dass wir eben in allen Lebensbereichen, in allen Umständen uns am Herrn freuen können, an Gott freuen können. Und wenn Jesus dieser Lebensinhalt wird und unser Leben von ihm erfüllt ist, dann können wir die Höhen und die Tiefen gut durchleben und gut bewältigen. Ich glaube, die Gefahr ist, dass manchmal, wenn es schwierig wird, aber auch manchmal, wenn es richtig gut ist, dann hängen wir unser Herz dran und dann geht oft so diese Freude, das verdirbt uns oft die Freude an Gott, ja. Einerseits die schwierigen Zeiten, also das kenne ich von mir. Ich bin der Typ, wenn es schwierig wird, gehe ich eher weg von Gott und entferne mich von ihm. Aber es gibt auch die guten Zeiten, die uns von Gott wegbringen. Ja? Weil es eh so gut läuft oder weil es eh gerade super ist oder weil ich was geschafft habe. Ja? Das kann uns genauso wegbringen von Gott. Ja? Also einfach, dass das einfach eine höhere Freude gibt, die über genau diesen Dingen steht. Ja? Und dass wir in diese Freude eintauchen dürfen und dass eben nicht unser irdisches Glück davon abhängt. Unsere Lebensfreude, habe ich mir noch aufgeschrieben, soll daraus kommen, was Jesus schon für uns getan hat und noch immer tut. Lukas 10, 20 sagt das. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und aus dem darf unsere ganze Freude kommen. Ja? Von Paulus wissen wir, dass es geht. Egal wie die Umstände sind. Und wie es geht, erforschen wir gemeinsam. Heuer. Gemeinsam.
Und wie das geht, da habe ich viel daraus gelernt. Ich lese gerade ein sehr spannendes Buch zu dem Thema, wie gehen wir damit um, wenn Gott schweigt? Wenn unsere Gebete nicht erhören, wenn die Dinge über uns hereinbrechen, wenn das Leben zart und schwierig ist, Schicksalsschläge uns treffen und. Ungerechtigkeit. Wir wissen, wie es in der Welt zugeht. Ja. Und ich möchte euch zwei Geschichten aus diesem Buch, und das sind echte Geschichten, ja, kurz erzählen. Da beschreibt der Autor einen Typen, wo er sagt, das ist der netteste Mensch, den er kennt. Und wenn du einen netten Menschen kennst, dann ist der noch netter. Da ist immer freundlich, gut drauf, nett. Einfach eine Freude, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und das Schräge daran oder das Steile daran ist, der hat kein leichtes Leben. Der ist, seine Frau ist schwer krank. Seine Gemeinde, die Kirche, die ihm sehr wichtig war, ist auseinandergebrochen. Mit den Kindern ist es auch nicht ganz einfach. Und er ist trotzdem gut drauf. Und der Autor hat ihn gefragt, hey, wie geht das? Und das sind jetzt seine Worte, nicht meine Worte. Und er sagt, ja, das Leben auf der Welt ist scheiße, aber Gott ist gut.
Ja.
Und das ist, das schluckt man dann einmal so. Oder ein anderer Bericht, ja, das ist vom der russische, der Solzhenitsyn hat das geschrieben. die Geschichte, den Tag eines Mannes in einem sibirischen Arbeitslager. Ja? Also kann man mit KZs in der Nazis, ist im Prinzip dasselbe. Ja? Und wo ein Gefangener diesen ganzen Irrsinn einfach als normal akzeptiert hat. Und akzeptiert hat, okay, das ist jetzt so. Und dann erlebt er einen Tag, wo er nicht geschlagen wurde, nicht auf eine besonders harte Arbeit eingeteilt wurde, wo es ihm gelungen ist, eine Schüssel Eintopf zu fladern, wo er nicht krank geworden war. Und er legt sich am Abend nieder und sagt, boah, danke, es war heute ein richtig guter Tag. Und da denke ich mal, boah, was haben diese Menschen, was mir fehlt. Ja. Und was ich daraus lerne ist, wenn wir Freude erleben wollen, wenn wir wirklich diese Freude an Gott erleben wollen, dann brauchen wir ein realistisches Bild von Nachfolge. Und ich habe das Gefühl, wir sind da sehr stark von unserer Zeit und unserer Gesellschaft beeinflusst, weil unsere Zeit fordert permanentes Glück. Unsere Zeit ist überzeugt davon, dass ich als Individuum ein Recht darauf habe, ein angenehmes Leben wie auf Rosen gebettet zu haben. Also wir heute tendenziell empfinden wir so ein Leben nicht mehr als etwas ganz Besonderes und etwas Außergewöhnliches, ja, sondern als etwas, wo wir überzeugt sind davon, das steht mir zu. Ich will mich verwirklichen, ich will meinen Weg gehen, ich will, damit ich dieses tolle, wunderschöne Leben habe. Ja. Und dann reden wir von Mikrotraumen, wenn einen jemand böse anschaut oder wenn jemand anderer Meinung ist, dann ist das schon ein Affront. Manchmal sogar wird das, und das ist jetzt kein, habe ich nicht ich mir ausgepasst, basiert tatsächlich, ist eine abweichende Meinung, einfach nur eine abweichende Meinung zu haben, die meiner Überzeugung widerspricht, ein Hassverbrechen, weil ich mich dann schlecht fühle deswegen. Und in diese Richtung gehen wir, ja. Es ist in den USA noch viel, viel stärker als bei uns, aber die Richtung, das ist die Richtung, in die wir unterwegs sind. Und es gibt auch unter Christen so diese ungesunde Lehre, dieses Wohlstandsevangelium wird das genannt, nicht? Wo man sagen, als Christ hast du Jesus und weil du Jesus hast, bist du reich, schön und erfolgreich. Und wenn du nicht reich, schön und erfolgreich bist als Christ, dann hast du ein Problem, dann bist du schuld, weil du hast zu wenig Glauben, du hast zu wenig Vertrauen, du hast nicht bekannte Sünde in deinem Leben und. Dann sag mal, wie du erzählt hast, so wie in der Esoterik geht es dann zu. Ne? Du musst dieses tun, jenes tun, was nicht alles tun. Und dann, also, ja, und das ist nicht gut. Ja? Das ist nicht gut. Und das kann uns richtig die Freude rauben. Und das kann uns so kaputt machen und fertig machen. Ja? Wenn wir dieses völlig unrealistische Leben Bild von einem Leben in einer kaputten, von Gott getrennten Welt haben. Ja? Und ich sage mal, es gibt von der Nachfolge von Jesus immer zwei Seiten. Und eine Seite ist unbedingt, und darauf bauen wir, und das wollen wir noch viel mehr erleben, ja, ist die siegreiche Seite. Da gibt es dutzendweise diese Verse, kennen viele von uns. Und viele von uns eine ganze Reihe, wo es heißt, nicht, wir sind mehr als Überwinder, wir sind ein königliches Priestertum, und, ja. Und das ist alles wahr und richtig, ja. Das stimmt alles, ja. Aber das ist nicht das Einzige, was die Bibel über die Nachfolge von Jesus sagt. Die Bibel nennt auch die zweite Seite der Nachfolge, sehr klar. Und ich nenne das die schmerzhafte Seite. Und die schmerzhafte Seite der Nachfolge besteht eben ganz genau darin, es werden nicht alle unsere Gebete erhört. Wir erleben den Sieg nicht immer und durchgängig. Auch wir als Nachfolger von Jesus erleben Krankheit, sterben Christen mit 30 an Krebs oder durch tragische Unfälle oder schwere Krankheiten, gehen auch unter Christen Ehen kaputt, die Kinder auf Abwege und. Ja? Wir leben einfach immer noch, auch wenn wir mit Jesus gehen. Wir sind auf gewisse Weise aus dieser Welt herausgeholt, aber wir leben auf einer anderen Ebene immer noch drinnen. Ja? Und uns muss auch klar sein, dass uns Satan als das personifizierte Böse, als erbitterter Feind gegenübersteht. Der arbeitet, das Ziel des Feindes ist, uns fertig zu machen und kaputt zu machen. Und er tut alles, was er kann, um dieses Ziel zu erreichen. Ja? Und Jesus ist uns sowohl Vorbild darin, wenn es um die siegreiche Seite geht, wo er mit mächtigen Wundern und was nicht alles die Werke des Feindes zerstört hat und das Böse vernichtet und zurückgedrängt hat, ja, und rausgeschmissen hat aus Menschen. Aber Jesus hat auch kein leichtes Leben gehabt. Seine 3 Jahre des öffentlichen Wirkens waren alles andere als einfach. Ja. Und auch darin ist Jesus ein Vorbild, wie man mit diesen schmerzhaften Seiten des Lebens umgeht. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir diese Ausgewogenheit haben, ja. Dass wir natürlich die siegreiche Seite uns wünschen und daran arbeiten, mehr davon zu erleben, aber dass wir gleichzeitig nicht in diesen Irrtum verfallen, dass uns die Welt dann nichts mehr anhaben kann. Dass wird, solange wir hier leben, der Fall sein. Ja? Und solange wir hier leben, werden wir schwierige, schmerzhafte, herausfordernde Situationen erleben, wo wir uns dann auch zu zweifeln anfangen und zu denken, Gott, super, danke, und wo bist du jetzt? Und so, das ist einfach Teil des Lebens in einer von Gott getrennten Welt. Ja? Und der Paulus bringt das in Philipperbrief auf großartige Weise auf den Punkt. Das berührt mich unheimlich, dieser Vers. Und wo er sagt, Philipper 3, Vers 10, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Ja? Das finde ich spannend, dass Paulus schreibt, ich will eben beides schreibt. Ich will die Kraft der Auferstehung erleben, aber ich will auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich will mich nicht davor verstecken, zurückziehen, das abblocken, sondern ich bin gleichzeitig bereit, das Schwierige und Schmerzhafte in dieser Welt zu erleben und so zu tragen, wie Jesus es getragen hat. Und wir glauben oft einmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir war das so nicht bewusst. Ja. Natürlich war es mir präsent, aber mir ist das neu und klarer jetzt geworden, ja, dass Jesus nicht nur am Kreuz gelitten hat. Ja. Natürlich war die Hinrichtung fürchterlich. Ja. Das war entsetzlich für ihn. Und noch dazu dann eben diese nicht nur körperlich entsetzlich zu leiden, sondern auch in der Situation dann komplett von Gott getrennt zu sein. Ja? Gott war für Jesus weg, wie er am Kreuz gehängt ist, bevor er gestorben ist. Der war nicht mehr da. Für Jesus war Gott, so wie wenn wir glauben, wir beten gegen die Wand und da ist keiner. Genauso hat er das auch erlebt. Ja? Aber das war nicht das Einzige, ja. Wenn wir uns die Evangelien durchlesen, Jesus ist nicht nur einmal, die Menschen wollten ihn mehrmals umbringen, weil sie das so empörend gefunden haben, was er gesagt hat. Das erste Mal war es in Nazareth, wo sie ihn da den Berg gleich einmal sicherheitshalber den Berg runterschmeißen wollten, weil der Bub von Josef, wer glaubt hat, dass er ist, ne? Spielt sich da jetzt auf, als ob er der Messias war, ne? Und es gibt mehrere Stellen, wo es heißt, und dass die Leute Steine aufgehoben haben, so und jetzt weg mit dem Gotteslästerer. Ja. Er ist von den religiösen Führern ständig attackiert worden. Die haben ihm ständig einen Strick umbinden wollen, ihm ständig das Haxel stellen wollen. Und die haben schon sehr bald, nachdem er das erste öffentlich aufgetreten ist, beschlossen, der muss sterben, weil der zerstört unser religiöses System. Den werden wir umbringen. Ja. In Hebräerbrief steht, Kapitel 4, Vers 15, er hatte mit denselben Versuchungen zu kämpfen wie auch wir. Ja. Oder mit seinen Jüngern hat er es auch nicht leicht gehabt. Es gibt in Markus den berühmten Vers, wo er in seiner Verzweiflungszeit so ausruft, ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, wie lang muss ich euch noch ertragen? Das hat er zu seinen Jüngern gesagt, ja, nicht zum Volk, weil sie so verzweifelt war, dass die es einfach nicht kapieren. Ja. Und auch Jesu Gebete wurden nicht immer erhört. Im Garten Gethsemane, wo er in tiefster Not und tiefster Verzweiflung zu seinem Vater geschrien hat, bitte, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen fürchterlichen, entsetzlichen Tod an mir vorübergehen. Ich will das nicht. Wenn es möglich ist, erspar mir das bitte. Und diese Bitte wurde nicht erhört. Ja. Und deshalb heißt es auch im Hebräer 5,8, das ist auch so ein Vers, den weiß nicht wie viele die von uns kennen, wo es heißt, dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Auch Jesus, der Sohn Gottes, musste durch sein Leiden gehorsam lernen. Durch die Widrigkeiten, durch die er durchgegangen ist, musste er lernen, immer den Willen des Vaters zu tun. Ihm ist es gelungen. Er hat es immer geschafft. Wir wissen, er hat nie gesündigt. Ja? Aber es war trotzdem für ihn sicher kein einfacher Lernprozess. Ja? Und wenn ihr jetzt was fragt, warum ich jetzt so viel vom Leiden spreche, wo das Motto für heuer doch Freud auch ist, ich habe es eh schon zum Einstieg gesagt. Um wahre, tiefe Freude an Gott erleben zu können, brauchen wir ein gesundes Verständnis von Leiden. Müssen wir wissen, wie wir auf gesunde Weise mit Leiden umgehen. Wenn wir das nicht können, bleibt uns viel von der Freude, die Gott für uns hat, verschlossen. Und werden wir die nicht erleben, dann sind wir eben abhängig, so wie die Margit das gesagt hat, von momentanen Glücksgefühlen, ja. Aber die echte tiefe Freude an Gott werden wir so nicht erleben können, wenn wir nicht verstehen oder nicht wissen, wie wir mit Leiden gut umgehen sollen. Ja? Und wenn uns mein Zugang ist, zu lernen, ja, schmerzhafte Erfahrungen, schwierige Lebensumstände und Schicksalsschläge sind normal in dieser Welt. Denen kommen wir nicht aus. Das ist der Normal. So ist diese Welt, in der wir leben. Ja? Und wenn uns solche Dinge passieren, dann ist das keine empörende Ungerechtigkeit. Ja? Obwohl die Dinge, die uns passieren, immer wieder empörende Ungerechtigkeiten sind. Ja? Versteht ihr den Unterschied? Ja? Aber es ist jetzt kein persönlicher Affront an mir, wenn Gott zulässt, dass zum Beispiel bei mir in der Arbeit Zach ist. Im Moment, ja. Und ich habe mir nach einem halben, dreiviertel Jahr gesagt, danke, ich gehe. Und Gott hat die Tür zugemacht. Und hat gesagt, nein, ich will, dass du da bleibst. Nicht in Worten, aber durch die Umstände. Ja, aber jetzt habe ich gesehen, okay, da gibt es Leute, für die bin ich wichtig. Für die bin ich als Mensch eine wichtige Halt und eine Stütze. Ja? Die sind urdankbar, dass ich da bin, weil ich ihnen irgendwie Hoffnung und Zuversicht gebe. Ja? Und wo ich noch viel über Jesus jetzt erzählen kann. Und über meinen Glauben. Ja? Also wenn man denkt, ja gut, dann ist das jetzt dran. Und dann ist es nicht so wichtig, dass ich jetzt happy bin mit meinem Chef, sondern dann ist es wichtiger, dass ich da jetzt was von Gott weitergeben kann und für die Menschen dort ein Segen sein kann. Sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Behinderten, die sich jedes Mal in Haxen ausgefallen, wenn ich komme. Ja? Und das bin nicht ich. Die spüren Jesus in mir. Ja? Deswegen ist das. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin. Ja? Das ist Jesus in mir, den die spüren. Und da bin ich so unglaublich dankbar dafür. Ja. Und weil das so wichtig ist, dass wir dieses gesunde Verständnis von Leiden und Mühen und Schwierigkeiten bekommen, werden wir uns auch mit dieser Seite der Nachfolge beschäftigen. Ja. Damit wir eben unsere Freude nicht von äußeren Umständen abhängig machen. Und damit wir eben nicht nur bei den großen Schicksalsschlägen oder bei den großen Mühen, die da daherkommen, sondern auch in den alltäglichen Kleinigkeiten, die oft so mühsam und zart sind, die jetzt keine großen Sachen sind, aber uns in Summe dann schon auch einmal die Freude nehmen können. Ja? Aber damit wir eben, wenn wir dieses gesunde Verständnis von Leiden haben, ja, dann wird uns viel besser gelingen darin, eben, dass die uns nicht fertig machen, diese Dinge. Dass diese Dinge uns unsere Hoffnung nicht rauben können, nicht unseren Glauben rauben können und nicht unsere Freude. Und ich müsst euch keine Sorge machen. Wir werden dabei immer eine gesunde Grenze ziehen. Ja? Und mein Ziel oder unser Ziel ist nicht, dass wir dann von der anderen Seite vom Pferd fallen und das Leiden dann zu verklären oder verharmlosen oder gar nicht mehr darauf eingehen. So, ja, aber du, wenn dann jemand mir erzählt, boah, im Moment ist es echt zart, und dass dann eben die Antwort nicht darauf ist, ja, aber du hast doch Jesus, also freu dich an Jesus. Trauert mit den Trauern, sagt Gott. Ja? Weint mit denen, die weinen. Wir sollen nicht Happy Peppy spielen. Ja? Aber eben, dass man nicht jetzt in diese Richtung abdriften und das Leid verklären und verherrlichen, aber indem wir Segen und Leid in eine gesunde Balance bringen und lernen, dass beides zum Leben dazugehört und lernen, gut damit umzugehen. Weil ich glaube, dass Menschen, die gut mit Schmerz und Leid umgehen können, für Außenstehende große Hoffnung geben, Außenstehenden große Hoffnung geben können. Ich glaube, dass es den Menschen mehr Hoffnung gibt und sie viel stärker zu Jesus hinzieht, wenn wir darüber sprechen, wie Jesus uns durch schwierige Zeiten durchtragt, als wenn wir jetzt davon reden, dass mit Jesus jetzt alles super ist und so und das und Leid und so, das kenne ich ja gar nicht mehr, seit ich bei Jesus bin. Das ist, glaube ich, also ich hoffe und das wünsche ich mir echt, dass wir da wichtige Schritte weiterkommen, weil ich glaube, das ist dann auch, dann sind wir wirklich gut unterwegs, dass wir auch noch ein noch viel stärkeres Licht in dieser kaputten Welt sind. Ja. Und ich möchte mit einem Bibelvers aus dem Korintherbrief abschließen. Der Abschluss von Paulus, die letzten Verse vom 2. Korintherbrief, 2. Korinther 13, 11. Liebe Freunde, ich schließe meinen Brief mit diesen letzten Worten. Freut euch, ändert euer Verhalten, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Und dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und das macht es für mich so schön rund, weil Freude ist kein Selbstzweck. Ja. Aber wenn ich Freude in mir habe und diese tiefe Freude an Jesus, an meinem himmlischen Vater, an seiner Güte und Größe und Herrlichkeit und Schönheit, wenn die mich immer mehr prägt, ja, dann wird sich das auf mein ganzes Leben auswirken. Ja. Dann wird sich mein Verhalten ganz automatisch ändern. Dann wird es mir leicht fallen, Menschen zu ermutigen und nicht über Kleinigkeiten und Blödsinn herumzustreiten. Und dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Genau. Und auf die Art werden wir so viel besser Menschen. Die Freude und die Schönheit und diese zutiefst großartige Botschaft von Jesus vermitteln können, sodass es sie wirklich hinzieht zu diesem Jesus, der einfach so wunderbar ist. Und damit möchte ich abschließen. Amen. Amen.